Als meine Frau und ich vor 5 Jahren hier nach Heidelberg gezogen sind, bekamen wir von unseren lieben Nachbarn einen guten Tipp. Die sagten, geht doch mal spazieren auf dem Bergfriedhof. Wir wohnen ja in Rohrbach, das ist nicht so weit, man läuft vielleicht 1 Kilometer und dann ist man dort. Und ich muss sagen, ich hatte bisher schon eine besondere Beziehung zu Friedhöfen. Mein Opa war Küster in einer Gemeinde und war deshalb häufig auch auf dem Friedhof beschäftigt. Mein Studium in Wiedenest, der Campus, der liegt direkt unterhalb eines Friedhofs, ideal, um nochmal die Bibelverse zu lernen oder Ruhe zu finden im Studium. Das ging dort echt gut. Friedhöfe. Meine Frau und ich sind dann mal hingelaufen zu diesem Bergfriedhof und haben uns das dort mal angeschaut. Und ich muss sagen, ich kannte einige Friedhöfe, aber so einer ist mir bisher nicht begegnet. Unglaublich, was es dort zu sehen gibt. Riesengroß und richtig alte Inschriften und zum Teil auch sehr neue, junge Inschriften. Manche sogar mit sehr lustigen Sprüchen drauf. Einen habe ich gefunden, den musste ich euch unbedingt weitergeben. Da steht drauf, hier liegen meine Gebeine, ich wünschte, es wären deine. Den habe ich gefunden. Vielleicht, ihr sucht ihn mal, vielleicht findet ihr ihn auch. Sehr skurril, dachte ich. Ich muss sagen, ich habe schon gestaunt, was es alles so auf Friedhöfen gibt. Und überall Grabsteine. Völlig unterschiedliche Art und Weise, manche aus ganz normalen Stein, manche aus Marmor, manche aus irgendwie Bronze, Granit. Man konnte wirklich alles finden. Zum Teil riesige Anlagen mit Säulen und so altägyptischen Löwen drin. Und also ich habe wirklich gestaunt. Aber ich musste erkennen, egal welcher Grabstein da stand, egal ob er aus Holz war, davon gab's auch welche, oder ob er aus Granit und Marmor, aus Bronze war, alle hatten sie die gleiche Eigenschaft. Der letzte Stein war es. Der Grabstein, das war der Schlussstein des Lebens. An diesem Stein war das Leben zu Ende. Hier gab es keine Hoffnung mehr. Hier war alles am Schluss. Keine Hoffnung, nur noch Trauer, Schmerz und Einsamkeit. Grabsteine sind Schlusssteine im Leben. Da endet alles. Maria von Magdala, die muss auch ständig an den Grabstein denken, als sie mit den 2 anderen Frauen hingeht, um Jesus noch einmal zu ehren. Und darum soll es heute Morgen gehen. Es soll um den Grabstein und seine Bedeutung gehen. Denn der Grabstein, der für viele einfach der Schlussstein des Lebens ist, der ist nicht der letzte Stein. Maria erlebt das. Sie kommt nämlich zum Grab und macht sich sehr viele Gedanken darüber, wie kriegen wir nun diesen Schlussstein, diesen Grabstein vom Grab weg, damit wir noch einmal an Jesus rankommen können. Wie schaffen wir das nur? Und was sie sieht, ist alles andere. Keine Wachen, kein Grabstein, kein Jesus. Alles weg. Und übrig bleibt eine weinende Maria. Und diesen Text, den wollen wir heute Morgen gemeinsam lesen, und zwar aus Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Hier vorne könnt ihr mitlesen. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie 2 weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. »Frau, warum weinst du?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn fortgetragen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie dachte, es sei der Gärtner, und sie sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Da wandte sie sich ihm zu und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Soweit der Text. Es geht hier um die erste Begegnung des auferstandenen Jesus mit der ersten Person, die ihn sieht, mit Maria. Es geht um das offene Grab. Und der Grabstein, wie ich vorhin gesagt habe, der eigentlich der Schlussstein im Leben sein sollte, der bekommt hier eine völlig neue Bedeutung. Dieser Grabstein, der wird zum Wegstein. Als sie vor, ja, ich glaube 2 Jahren die Waldwege hier renoviert haben in Heidelberg, dort konnte man auch Wegsteine sehen. Richtig große Steine, wo eingemeißelt war, wie man zum Ziel kommt, wo es denn lang geht. Man kann sich an diesen orientieren, das waren so die Vorläufer wohl der Straßenschilder. Man kann sich orientieren, man weiß, wo das Ziel liegt. Und der Grabstein von Jesus, der wird zu so einem Wegstein. Maria, die ist eine ganz besondere Person. Ich muss sagen, Maria beeindruckt mich sehr, denn sie hat eine Suche hinter sich. Die Frau, die hat eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu Jesus. Die hängt mit ihrem ganzen Herzen an Jesus. Und deswegen lohnt es sich, Maria von Magdala so ein bisschen genauer zu beleuchten. Sie wurde von Jesus befreit. Maria von Magdala ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit der Sünderin, wie das häufig gemacht wird. Nein, in den Berichten in den Evangelien steht vor allen Dingen, dass sie frei gemacht wurde von Jesus, von 7 Dämonen. Sie war besessen, sie war isoliert von der Gesellschaft. Unrein, ausgestoßen. Und dann erlebt sie, dass Jesus sie frei macht, sie rausholt aus eben dieser Verstoßenheit, aus dieser Einsamkeit. Seitdem weicht sie nicht mehr von seiner Seite. Sie erlebt, wie Jesus Wunder tut, wie er Kranke heilt, wie er Menschen gesund macht, wie er Tote aufweckt, wie er Vollmacht hat in dem, was er sagt. Authentisch dabei ist. Und umso bestürzter ist sie, als Jesus verhaftet wird von den Römern, dann gedemütigt wird, aber sie bleibt bis zum bitteren Ende bei Jesus. Bis zum letzten Atemzug steht sie unterm Kreuz. Da sind andere schon längst geflohen, da ist diese Frau noch da. Und jetzt hat sie nur noch das Grab. Das Grab als Wallfahrtsort für ihre tote Hoffnung. Dort kann sie noch hingehen, dort kann sie noch trauern, sich noch einmal erinnern. Und jetzt erlebt sie so ein Debakel. Das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt, Jesus ist weg. Das ist doch nur noch zum Heulen, oder? Selbst auf dem Friedhof kann man nicht mehr trauern. Selbst der Ort wurde ihr genommen. Sie hat jetzt nichts mehr von dem, was sie vorher hatte. Und wie sehr sie leidet, das merkt man, als sie dann in dieses Grab hineinschaut, die Engel sieht und die sich fragen, Maria, warum weinst du? Normalerweise zucken Menschen nämlich zusammen, wenn sie irgendwelche Engel sehen. Und da sind gleich 2. Das scheint nicht zu reichen. Ihr reichen Engel nicht, wenn es um Jesus geht. Wer Jesus sucht, der gibt sich nicht mit irgendwelchen Engeln zufrieden. Sie hat nur noch Jesus im Kopf. Wo ist dieser Jesus? Und sogar als er hinter ihr steht, merkt sie es noch nicht einmal. Denn sie sucht ihren Jesus, den Jesus, den sie kannte. Und Jesus fragt, warum weinst du? Warum weinst du? Ich muss sagen, diese Frage, die hat mich ein bisschen erschreckt. Denn diese Frage, warum, ist doch eigentlich die Frage, die wir so gerne stellen, die ich so gerne stelle. Warum passiert mir das bitte, Gott? Warum lässt du das zu, Gott? Warum gerade ich? Warum gerade jetzt? Das sind doch die Fragen, die uns häufig bewegen, wenn wir an Gott denken. Warum? Und jetzt fragt Gott zurück. Jetzt fragt Jesus, warum? Warum weinst du? Wen bitte suchst du? Hier ist alles, was du brauchst. Hier ist alles, was dich erfüllt. Das ist die Frage, warum? Sie wird völlig verkehrt. Gibt es irgendeinen Grund dafür, dass du weinst? Gibt es irgendeinen Grund dafür, dass ich mich so sehr frage? Erst als Jesus Maria beim Namen nennt, da gehen bei ihr die Lichter an. Und Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Und genau das passiert hier. Sie hört hin, sie hört ihren Namen und dann erkennt sie. Ihre Suche ist am Ende. Der weggerollte Grabstein, der wird zu einem Wegstein, der wird zum Wegweiser für Jesus, für den Auferstandenen. Hier geht es nicht zu Jesus, dieses Grab ist leer. Bitte weitergehen. Hier ist er nicht mehr. Da gibt's Hoffnung. Und ich muss sagen, Marias Suche, die motiviert mich selber. Die motiviert mich, Jesus zu suchen, gerade da, wo ich einsam bin. Da, wo ich Verlassenheit spüre, Hoffnungslosigkeit, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, wo ich feststecke. Und ich muss sagen, manchmal bemerke ich bei mir selber auch, dass ich Grabpflege betreibe. Ich suche Jesus in meinem beschränkten Bild. Ich suche ihn in dem, was ich noch erwarten kann von einem lebenden Jesus, von dem, der so ist wie ich. Ich habe eine völlig beschränkte Sicht von Jesus. Mein Bild reicht manchmal nur bis zum Grab. Wie sieht das mit euch aus? Geht auch ihr manchmal zur Grabpflege? Pflanzt ihr zwischendurch auch noch mal ein paar Blümchen? Noch mal ein bisschen frische Erde aufs Grab gelegt? Noch mal durchgehakt, das Unkraut rausgenommen? Dann, wenn man so schön in Erinnerungen schwelgt, weißt du noch, damals an dem Tag, als ich mich bekehrt habe, ah, das war so toll, da hatte ich so richtig Freude, da hatte ich so Begeisterung. Ja, damals auf dem Seminar, was ich besucht habe, oh, da ging mein Herz so richtig auf, da bin ich aufgeblüht. Auf der Freizeit, damals, als ich so krank war und Gott mir diesen tiefen Frieden gegeben hat, wo ich so einsam war und wo Gott auf einmal Menschen in mein Leben geschickt hat. Weißt du noch, damals? Das ist Grabpflege. Denn Jesus steht da als lebendiger Gott. Jesus steht da nicht mehr, liegt nicht mehr in einem Grab tot und begraben. Wir suchen den lebendigen Gott. Der Grabstein, der ist zum Wegstein, zum Wegweiser geworden. Jesus lebt und er will dir neu begegnen. Lass dich neu von ihm überraschen. Such ihn mit allem, was du hast, so wie die Maria mit allem, was sie hat, sucht. Sie will alles einsetzen. Trau nicht deinen Augen, trau deinen Ohren. Hör darauf, wie er dich anspricht. Vielleicht auf eine Art und Weise, wie du sie nie erwartet hättest.
Ostern heißt, Jesus lebt und er lässt sich von dir finden. Der Grabstein wirkt zum Wegstein. Maria, die ist vollkommen überwältigt von dieser Begegnung. Die kann ihr Glück schier nicht fassen. Und Matthäus, der berichtet in seinem Bericht dazu, dass er sich hinschmeißt vor Jesus, ihn an die Füße packt, weil sie völlig im Glück ist. Das kann sie nicht verstehen. Da, Ostern ist pures Glück, pure Freude.
Vor ein paar Tagen las ich in der Zeitung den Satz: Wenn die Nonnen steppen in den Klostern, dann ist Ostern. Grammatisch vielleicht nicht ganz richtig, aber der stimmt. Wenn die Nonnen steppen in den Klostern. Ich bin jetzt nicht in der Nähe eines Klosters groß geworden, sodass ich das bestätigen könnte, aber Ostern ist doch pure Freude.
Weil Jesus lebt. Der Tod kann ihm nichts mehr anhaben. Das ist unglaublich, das ist unüberbietbar. Das ist einmalig. Jesus verschiebt die Grenze. Und aus dem Grabstein, der vorhin ein Wegstein geworden ist, aus dem wird ein neuer Grenzstein. Aus dem Grabstein wird ein Grenzstein. Grenzsteine, die sind in den Boden eingelassen, ziemlich tief, und sie markieren, wo das Besitz eines Menschen bzw. von irgendjemandem anfängt und wo es aufhört. Und wenn ich früher zum Beispiel keine Lust hatte zum Rasenmähen, wir hatten so eine riesige Wiese und da gab es einen Grenzstein, und wenn ich genau auf diesem Grenzstein stand und geschaut hatte, wo der nächste ist, da wusste ich ganz genau, wo ich nicht mehr mähen musste. Und dann gab es eben den 3 Meter breiten Rand, den mein Onkel dann mähen musste für mich. Darüber war ich froh. Ich wusste, das ist unser Gebiet und bis dahin muss ich mähen, dann ist Ende. Der weggerollte Grabstein hier, der wird zum Grenzstein. Jesus zieht die Grenzen neu, der erweitert die Grenzen. Und das wird deutlich durch das, was er sagt hier. Zuerst sagt er mal etwas ganz Harsches. Der sagt, fass mich nicht an. Das ist die wörtliche Übersetzung von dem ersten Satz. Die gute Nachricht, die Übersetzung übersetzt das ein bisschen anders. Aber wörtlich steht dort, rühr mich nicht an. Fass mich nicht an. Das ist mal schon eine harsche Ansprache, oder? Und das direkt nach der Auferstehung. Und viele Jahrhunderte lang haben sich die Kommentatoren dieser Stelle sich gefragt, was diese Stelle denn so zu bedeuten hat. Warum verbietet Jesus Maria, dass sie ihn anfasst? Während er ein paar Tage später dem Thomas sagt, du, hier, meine Hände darfst du berühren. Gilt dieses Verbot nur für Maria? Was meint denn Jesus bitte mit diesem Satz? Fass mich nicht an. Man kann diesen Satz auch etwas anders übersetzen. Die gute Nachricht, die ich gerade vorgelesen habe, die tut das auch. Da sagt Jesus, halt mich nicht fest. Jesus sagt, halt mich nicht fest. Es ist nicht mehr so wie früher. Ich bin nicht mehr derjenige, der mit dir einmal durch Israel durchwandert. Wir ziehen nicht mehr gemeinsam durchs Land. Es hat sich etwas verändert. Halt mich nicht auf. Es geht weiter. Früher hatte Jesus dem Petrus schon mal bös darauf aufmerksam gemacht, wesentlich schärfer zurechtgewiesen, als der ihn davon abhalten wollte, seinen Weg zu gehen. Jesus sagt hier, mein Auftrag, der ist noch nicht zu Ende. Ich werde zum Vater gehen und dort die Herrlichkeit wiederbekommen, die ich vorher schon mal hatte. Mir ist gegeben alle Macht. Die Grenze ist völlig neu gezogen hier. Der Grenzstein ist völlig neu gesetzt. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Keine Krankheit ist zu stark, keine Schuld zu groß, keine Last zu schwer, dass er sie nicht tragen könnte. Jesus hat dem Tod die Macht genommen und die Grenze verschoben. Und das Beste ist, ihr bekommt Anteil daran. Mein Vater ist jetzt auch euer Vater, sagt Jesus. Das ist das erste Mal im Johannesevangelium, dass Johannes so etwas sagt. Am Anfang sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, dass er der Messias ist. Dann nennt er sie in Johannes 15 meine Freunde. Und damit stellt er sie auf die gleiche Stufe mit dem großen Vorbild Mose. Ihr seid Freunde Gottes. Und jetzt geht Jesus noch weiter. Jesus sagt, Gott ist mein Vater und Gott ist euer Vater. Er ist mein Gott und er ist euer Gott. Wir haben den gleichen Zugang zu Gott wie Jesus selber. Wir können mit Gott reden wie Jesus selber. Wir können seine Führung erleben, wie Jesus die Führung erlebt hat. Wir dürfen die Kraft erleben, die er hat in unserem Leben. Jesus hat durch seine Auferstehung die Grenzen verschoben. Der Grabstein, der wird zu einem Grenzstein. Und er sagt zu Maria, geh und verkündige das. Mach das allen bekannt. Behalte das bitte nicht für dich. Jetzt ist denn keine Zeit für irgendwelche Sentimentalitäten. Ostern gehört nicht in irgendein privates Feierfest, an dem man sich ein bisschen an Jesus erinnert. Ostern ist nicht nur Steppen im Kloster. Ostern ist nicht nur was für einen Gottesdienst und dann gehen wir nach Hause und essen einen Braten. Nein, die Botschaft ist bahnbrechend. Jesus hat alle Macht im Himmel auf der Erde. Da stehen wir. Jesus lebt, der Tod hat keine Macht mehr. Geht hin und sagt es allen weiter. Diese Aufforderung, die gilt. Und zwar nicht nur für Maria, sie gilt auch uns. Diese Aufforderung steht hier. Geh hin und verkündige diese Nachricht deinem Nachbar, deinem Freund. Geh hin und verkündige sie deinem Kollegen. Und vielleicht müssen wir sie sogar uns selber nochmal verkündigen. Uns selber sagen, weil wir eingeschlafen sind. Weil wir gar nicht mehr so recht glauben an die Kraft dieser Auferstehung. Warum leben wir manchmal so, als ob Jesus noch im Grab liegt? Jesus ist doch lebendig. Jesus steht doch dort. Wer das erlebt hat, ist ein Mann aus dem 18. Jahrhundert. Georg Friedrich Händel war in London unterwegs, ziemlich desillusioniert, weil er nicht mehr die Gunst hatte der englischen Welt, der vornehmen englischen Geld, die ihm vor allen Dingen das Geld gegeben hatte. Und mit 60 Jahren, da fühlte er sich richtig müde und ausgebrannt. Und er ging nachts so durch London durch und abends kam er dann nach Hause und dort fand er in seiner Wohnung ein dickes Paket. Und er öffnet dieses Paket und dann findet er eine Komposition von einem Dichter mit der Überschrift »Ein geistliches Oratorium«. Und er ärgert sich aufgrund dieser schlampigen Zeilen und diese zweitklassigen Kompositionen. Und dann fängt er an zu blättern im Text. Und eine Zeile springt ihm ins Auge. Und dort steht, er war verachtet und verschmäht von den Menschen. Da war nicht einer, der Mitleid mit ihm hatte. Er vertraute Gott. Gott ließ seine Seele nicht. Er wird dir Ruhe geben. Und Händel liest noch weiter. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Frohlocket. Halleluja. Und in dem Moment wird das in Händel richtig lebendig. Und er fängt noch in der Nacht an zu schreiben. Und er hört nicht mehr auf. Am nächsten Morgen kommt sein Diener rein, bringt ihm das Frühstück. Und mittags kommt er wieder rein und merkt, Händel ist immer noch am Arbeiten. Und innerhalb von 24 Tagen beendet Händel sein Werk. Man hört ihn immer nur zwischendurch mal ganz schnell etwas essen, immer mal wieder an seinem Spinett sitzen. Und zwischendurch hört man immer wieder ihn aus voller Kehle singen: Halleluja, Halleluja. Nach 24 Tagen fällt Händel erschöpft in sein Bett und schläft erstmal tief. Und nach 24 Tagen ist das Oratorium Messias beendet. Eines der imposantesten Musikstücke der Weltgeschichte. Es ist inspiriert von der Auferstehung. Wovon bist du inspiriert? Bist du inspiriert von dem auferstandenen Jesus Christus, der uns begegnet? Der lebendige Jesus steht an unserer Seite. Der Grabstein ist kein Ende. Der ist kein Schlussstein. Er ist ein Wegstein zum lebendigen Jesus. Das Grab ist leer. Diesen Jesus, den wollen wir neu suchen. Das lohnt sich. Denn durch ihn werden wir neu inspiriert. Wir können strotzen vor Kraft, durch die Straßen laufen und jubeln vor Glück, weil unser Herr ist auferstanden. Halleluja! Gott will uns versöhnen. Und Jesus regiert ein neues Reich. Ein Reich, wo er den Grenzstein gesetzt hat, was ihm gehört. Wir haben einen Gott, der würdig ist, angebetet zu werden durch unser Leben und durch unser Sein. Das wollen wir feiern heute an Ostern. Seid ihr dabei?
Ja.
Amen.